Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen zu Multimedia im Netz. Und so langsam geht es auf das Ende zu, wie man hier sieht. Ich muss mich übrigens entschuldigen, die Folien für heute, die waren schon eigentlich im Web, aber nicht da, wo sie hingehören. Die waren im falschen Verzeichnis gelandet. Insofern hat der Link ins Leere gezeigt. Ich habe das gerade vorher noch korrigiert. Leider zu spät erst gemerkt. Ja, wo stehen wir denn? Also wir hatten ja diese berühmten drei Teile und oder eigentlich vier Teile sogar, die drei Teile, die wir schon angeschaut haben. Der letzte Abschnitt waren die elektronischen Bücher und Zeitschriften, Kapitel 10, das heißt, jetzt geht es um Kapitel 11, wobei diese Content Production und Management ja so ein bisschen abrundende Information ist, da wird, das ist nicht allzu viel. Und ich möchte heute in diesen Teil 4 einsteigen, der nochmal zwei Kapitel umfasst. Das eine ist so ein bisschen anwendungsorientiert, nämlich was sind denn so Basisbegriffe und Architekturen und Anwendungsfälle für konversationelle Multimedia-Dienste, sprich für Konferenzen. Das mache ich heute noch und dann bleibt eigentlich so richtig an technischem Inhalt vor allem noch das Kapitel 13, was dieses Konferenzthema dann nochmal auf die Netzebene bringt und Signalisierungsprotokolle anschaut. Insbesondere das SIP-Protokoll, das doch an verschiedenen Stellen eine Rolle spielt. Ja, was kann man denn zur Produktion von Content, insbesondere Multimedia-Content natürlich, weil wir ja, Multimedia im Netz anschauen und insbesondere von Content, der für Verbreitung übers Netz gedacht ist, was kann man denn dazu sagen? Also ganz wichtig ist natürlich das Thema der Codierung und da gibt es doch einiges dazu, an wesentlichen Begriffen und vielleicht auch Abläufen, die da passieren. Die Abläufe sind natürlich Produktionsketten, über die möchte ich auch ein bisschen was erzählen und möchte ein klein wenig wenigstens vorstellen, was man unter Content Management im Multimedia-Bereich versteht, was heutzutage ein bisschen vornehmer Asset Management genannt wird. Ja, das sind schon zwei Begriffe, die man voneinander unterscheiden sollte, nämlich Encoding und Transcoding. Also man sieht hier so grob die Situation. Sie haben einerseits natürlich eine Kamera, wo letztlich das Signal herkommt. Dann haben Sie Videoströme, die dann weiter irgendwie über Streaming rausgehen an die Endgeräte, ob das jetzt irgendwelche mobilen Geräte sind oder Fernsehgeräte oder PCs. Das haben wir uns ja ausführlich angeschaut, da gibt es Varianten. Dazwischen muss es natürlich codiert werden. Und es gibt zwei prinzipiell verschiedene Ansätze. Das eine ist natürlich, dass wir das in Realzeit machen, dann haben wir sonst nichts. Das zweite ist, dass wir das Video zwischendurch in irgendeiner Form speichern und die Ströme dann, die für Streaming benötigt werden, später erzeugen. Dann kommt erst der Begriff Transcoding. Also man spricht von Encoding, wenn es direkt rausgeht, Realtime-Encoding, oder wenn es zunächst mal auf den Speicher geht. Und wenn ich jetzt eine gespeicherte, schon kodierte Version in eine andere Version möglicherweise umkodiere, das ist dieses Transcoding, könnte man so Umkodierung bezeichnen. Grundprinzip ist also eine Anpassung des Formats sozusagen. Und da kann man natürlich sich vorstellen, dass da alle möglichen Gründe gibt, warum man das Format anpassen will. Zum Beispiel, dass man eine höhere Kompression braucht, zum Beispiel, dass das Endgerät ein bestimmtes Format verlangt, auf das man das Ganze anpassen muss. Und insofern kann man das Transcoding sehr oft sich nicht sparen. Es gibt was, das ähnlich ist zu dem Transcoding und das oft auch umfasst. Das nennt sich Repurposing. Schwierig, wenn man das auf Deutsch sagen soll. Also den Content für einen anderen Zweck vorsehen. Das heißt, Sie haben zum Beispiel Videomaterial, das in Format vorliegt, das für die Ausstrahlung über klassisches Fernsehen vorgesehen ist, vielleicht sogar irgendwie HD-Format, und Sie wollen daraus eine Videoversion machen, die Sie dann zum Beispiel, wenn Sie einen Stream abspielen, vorweg einblenden. Dazu müssen Sie natürlich auch das Format umkodieren, das ist ganz klar, weil das viel zu aufwendig wäre von der Übertragung, von der Datenrate. Aber es ist auch noch dieses Repurposing dabei. Möglicherweise will man dann auch nur Ausschnitte zeigen oder andere Ausschnitte zeigen, will was anderes einblenden, zum Beispiel ist die Webseite, dann die Webadresse viel wichtiger bei dem Repurposing. Das heißt, da passieren möglicherweise noch andere Schritte. Wenn das jemand über den PC anschaut, dann will er vielleicht, sogar wenn das zum Beispiel MPEG-4 ist, kann man das ja machen, einfach bloß auf einen Link klicken können und den sofort aufrufen, den Inhalt, während das beim Fernsehen derzeit nicht ganz so einfach ist auf dem Fernsehgerät. Haben wir uns aber auch schon angeschaut. Ganz wichtig natürlich ist bei der Codierung die Überlegung, welche Codierung nehmen wir. Und das ganz Zentrale dabei ist natürlich die Bandbreite. Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man einstellen kann, um die Bandbreite zu beeinflussen, wenn ich jetzt speziell an Video denke. Das erste Mal ist die Auflösung, Format einfach, wie viele Pixel in der Höhe und Breite hat denn mein Bild. Das hängt natürlich sehr von dem Abspielgerät ab. Also wenn Sie eine Set-Top-Box haben, dann haben Sie ein Fernsehgerät und damit eine ziemlich klar definierte Anzahl von Pixeln und auch ein Seitenverhältnis. Wenn Sie jetzt für einen PC oder einen Laptop das Ganze erzeugen, dann kann es durchaus vertretbar sein, dass das Bild eben zunächst mal in einem kleineren Format ist, was bloß irgendwo auf dem Bildschirm ist. Und man weiß es vielleicht auch gar nicht, welches Format es endgültig kriegt, was in der Größe verändert werden kann. Auf dem PC wird man tendenziell zunächst mal auch an niedrigere Auflösungen denken. Dann ist die Bildrate, Bildwiederholrate natürlich ein Thema. 25 Frames pro Sekunde ist das, was man für flüssiges Video eigentlich erwartet. Aber wenn Sie jetzt irgendein einfaches, eine einfache Anzeige, einen einfachen Werbeclip oder irgendwie eine kleine illustrierende Animation oder sowas übertragen wollen, brauchen Sie das nicht unbedingt. Können Sie da also auch runtergehen auf manchmal 15 oder 10 Frames pro Sekunde. Dann können die Videoformate natürlich oft verschiedene Kompressionsgrade, zum Beispiel kann man verschiedenes Color Subsampling verwenden, was schon spart. Man kann die Audioqualität einstellen, was relativ zum Video nicht ganz so viel bringt, aber trotzdem, wenn Sie zum Beispiel Mono und für Sprache ausgerichtet das haben, dann ist doch ein großer Unterschied zu Stereo- und CD-Qualität. Und natürlich die Kompression selber kann man meistens auch irgendwie einstellen, das heißt, wie stark wird da eine verlustbehaftete Kompression gemacht, wie weit nimmt man Artefakte der Kompression in Kauf. Wenn man die andere Seite anschaut, dann haben wir natürlich das Netz, über das es ein ganzes Spektrum von effektiven Bandbreiten gibt. Also das ist so die klassische Hierarchie, die unteren drei, würde ich mal sagen, davon drei bis vier, werden immer seltener, die darf man aber nicht völlig vergessen. Also es ist jetzt für wahrscheinlich die meisten von uns irgendwie so, dass wir grundsätzlich uns nichts mehr vorstellen können, was unterhalb von einem Megabit pro Sekunde Zugang zum Internet ist, aber Sie brauchen gar nicht weit weggehen, wie gesagt, also im Münchner S-Bahn-Bereich noch, wenn man bloß irgendwie eine Viertelstunde von der S-Bahn-Station weggeht, ist man an Stellen, wo es bloß Telefonleitungen gibt, um ins Internet zu kommen. Und zwar Telefonleitungen, die kein DSL zusätzlich tragen können. Das heißt, Sie müssen sowas Modem machen oder bei ISDN und dann sind Sie also bei irgendwie 50, 60 Kilobit pro Sekunde. Und wenn Sie diese Kundschaft auch erreichen wollen oder Sie gehen in andere Länder, wo das noch viel weiter verbreitet ist, dann muss man natürlich möglicherweise dafür eine Version vorsehen, die das auch unterstützt. Klar geht es nach oben ziemlich hoch, also VDSL, was ja gerade zum Beispiel in den Städten in Deutschland ziemlich massiv sich ausbreitet, dort können Sie natürlich in entsprechend höherer Qualität übertragen. Was heißt, dass man oft eben wirklich diese Skalierung haben muss? Das heißt, man muss die verschiedenen Bandbreiten gleichzeitig unterstützen und zum Beispiel für einen Modembenutzer eben ein kleines Bild plus anbieten vielleicht, bei dem er trotzdem irgendwie was sieht mit der Bandbreite und für die DSL eben Benutzer ein größeres Bild oder eine generell bessere Qualität. Das ist aus dem Buch von dem Osterberry, das ich da auf der Literaturliste auch hatte. Das wäre jetzt mal ein Beispiel dafür, was sozusagen eine Auswahl an Bitraten sein kann, die man hat. Und wie gesagt, die Entscheidung ist eigentlich mehr das, was sind denn die Übertragungskanäle, die ich habe. Also ich habe natürlich meine Quelle, die hat ein gegebenes Format. Dann will ich vielleicht ein richtiges Fernsehsignal machen, das also DVB-Qualität hat. Ich will eine Version fürs DSL, für so Breitbandanschlüsse haben und ich will eine Version haben, die über das Modem angesprochen werden kann. Was dann letztlich hier an technischen Daten für die Kompression rauskommt, ist eigentlich abgeleitet davon, Also es geht nicht so sehr darum, dass man von der Technik her geht und schaut, was kommen da für Datenraten raus, sondern eigentlich muss man das von den Datenraten, die man anstrebt, und dem Angebot an Datenraten her entwerfen. Na, und da sehen Sie schon, also hier haben Sie die 270 Megabit pro Sekunde und Sie wollen zum Beispiel auf die 4-Bit 535, dann können Sie jeweils eine entsprechende Datenreduktion ausrechnen und das müssen Sie dann durch passende Einstellung der Parameter realisieren, indem Sie also zum Beispiel jetzt bei der Modem-Version eben auch ein sehr kleines Bild gehen, die Bildwiederholrate sehr weit runterdrehen, ein starkes Subsampling machen, dann kann man ausrechnen, was die unkomprimierte Datenrate ist und wie viel man dann erreicht hat schon und muss dann am Schluss immer noch eine Kompression erreichen von 30 zu 1, was aber realistisch ist, dass man das schaffen kann bei Video. Also so ein Rechenvorgang ist zunächst mal ein wichtiger Schritt, bevor man überhaupt anfängt, so ein Angebot aufzubauen. Dass man sagt, in welchem Format sind denn meine Quellen, was sind die Verbreitungskanäle, die ich habe und was muss dann hier sozusagen als technische Parameter für meine Kompression rauskommen. Von der anderen Seite, was man technisch zur Verfügung hat, gibt es vielleicht ein paar Begriffe dabei eigentlich, die man kennen soll. Insbesondere diese Formate hier. Die sind zum Teil, also die oberen beiden sind schon mal aufgetaucht in irgendwelchen anderen Vorlesungen, insbesondere das CCER 601. Das ist so das Standardformat einfach für klassisches Fernsehen. Hat je nachdem, ob man es mit dem NTSC-System oder einem PAL-System zu tun haben, ein bisschen verschiedene Auflösung in der vertikalen Richtung und auch verschiedene Bildraten, 30 oder 25, was wieder mit den verschiedenen Netzfrequenzen im Stromnetz zu tun hat. Also bei uns hat 50 Hertz, in den USA 60 Hertz. Und das ist so ein Standardformat, das aber natürlich oft das Quellformat ist oder nur für ganz hochqualitative Ausstrahlung, sprich über VDSL oder so, also wie jetzt bei der das ganz neue Netz der Telekom hier in München realistisch ist. Was sehr weit verbreitet ist, gerade für Streaming und Videokonferenzen, ist dieses sogenannte SIF-Format, von dem es auch eine zweite Version gibt, die sich CIF nennt, mit C vorne statt S. Da gibt es so verschiedene Definitionen, aber die Faustregel ist, das SIF mit dem S vorne ist sozusagen die NTSC-Version und das mit dem C vorne, das CIF ist die PAL-Version, so hat sich das eingebürgert. Und da sieht man auch wieder diesen Effekt, die Pixelzahlen, Auflösung sind ein bisschen verschieden, sonst ist der Unterschied nicht mehr da, das ist eigentlich das Gleiche. Und das IF kommt von Interchange Format. Und das hat also ein deutlich kleineres Bild, also grob die Hälfte in beiden Richtungen, also geviertelt. Und damit natürlich entsprechend niedrigere Bandbreitenanforderungen. Und man kann es nochmal sozusagen halbieren in Höhe und Breite, also auch wieder vierteln, weshalb das dann auch Quarter-SIF heißt. Das ist dann, haben wir also nur noch 176 mal 144 Pixel. Das ist sozusagen so eine Standardskala, in der man zunächst mal die Auflösungen verkleinert. Natürlich ist es so, wie ich schon gesagt habe, dass nach unten das immer weiter zu skalieren nicht mehr ganz das Thema ist, weil die Breitbandanschlüsse sich doch immer mehr verbreiten. Insofern, ich habe jetzt diese Tabelle, stammt aus dem Buch von Osterberry, ich habe sie jetzt noch mehr aktualisiert, weil inzwischen Formate auftauchen und diskutiert werden, die jetzt nicht vierteln, sondern vervierfachen. Also, dass man zwischen dem CIF und dem CCIR sozusagen nochmal ein Zwischenformat einzieht, das gerade das Vierfache von dem Interchange-Format ist. Das nennt man dann FOR-SIF. Also, und da steht jetzt Quarter-SIF, was verkehrt ist. Das ist einfach bloß ein Kopierfehler, also vergessen Sie das Quarter-SIF da unten. Müsste dann Quadruple-SIF oder sowas ähnliches heißen, wenn man es schon nennen wollte, aber man sagt meistens einfach FOR-SIF. Also das Vierfache von dem, also in beiden Richtungen verdoppelt von dem Interchange-Format. Das sind so Formate, die einem dabei begegnen. Wobei natürlich, wenn ich das Ganze jetzt umkodieren muss, sich eine ganze Reihe von Fragen stellen. Erstens mal, ist das jetzt ein Dateisystem, in dem von jedem Video eben verschiedene Versionen nebeneinander liegen? Das ist eine Möglichkeit. Oder habe ich eine Datei, die mir erlaubt, verschiedene Qualitäten in der Datei abzulegen. Hängt von dem Videoformat ab, das ich habe. Was natürlich die viel elegantere Lösung ist, weil ich dann nicht in der Gefahr bin, durch irgendwelche Kopiervorgänge möglicherweise eine Version davon zu vergessen oder dort irgendwo einen Schreibfehler im Dateinamen zu haben oder irgendwie die Dateilänge zu, erlaubte Länge von Dateinamen zu überschreiten und da was abzuschneiden, was dann immer so typische Fehlerquellen sind. Also eine Datei ist natürlich viel sicherer. Und dann ist natürlich auch die Frage, wann passiert denn überhaupt diese Auswahl der richtigen Bitrate? Letztlich muss das ja passieren, abhängig davon erstens, was das Endgerät sozusagen hergibt und wie es angebunden ist, das heißt, wie das konkrete Endgerät mit meinem Server verbunden ist und zweitens auch, wie die Netzlast dazwischen ist, was man nicht statisch sagen kann, sondern wenn es ein total überlastetes Netz ist, kann es besser sein, dort runterzugehen mit der Qualität. Eine Möglichkeit ist, dass das wirklich manuell passiert. Also wenn Sie heutzutage bei Streaming schauen, irgendwie, wenn Sie die Tagesschau oder sowas im Streaming anschauen, haben Sie meistens die Möglichkeit, Qualitätsstufen immer noch manuell einzustellen und vielleicht freiwillig sozusagen auf eine schlechtere Qualität zu gehen, wenn Sie merken, die Bandbreite reicht nicht, bleibt immer hängen. Ideal ist es natürlich, wenn das automatisch passiert, was voraussetzt natürlich, dass das ein richtiger, guter Streaming-Server ist, dass der Client entsprechend damit kommunizieren kann, zum Beispiel RTSP oder sowas unterstützt, ein RTCP. Und sehr häufig wird es auch so gemacht, dass die Information, was zum Beispiel der Netzzugang ist, dass die irgendwo beim Client, zum Beispiel in einem Cookie oder in der Datei, abgelegt wird, dass man sozusagen beim Wiederzugreifen weiß, das ist ein Breitbandanschluss, das ist ein Modemanschluss. Vielleicht eine Variante, wie sowas technisch geht, die so ein bisschen nicht mehr ganz aktuell ist, aber doch ein Beispiel dafür, dass es eben Technologien gibt, die exakt das unterstützen. Das ist in Smile und mit dem Real Player, wie das dort gemacht wird. Dort können Sie mit einem Switch-Statement können Sie wirklich verschiedene Varianten, in dem Fall vier verschiedene Varianten des gleichen Inhalts angeben und wirklich sagen, was die entsprechende Bitrate ist. Und der Player, der hat eine Bitrate, die gespeichert lokal, die einmal eingestellt worden ist vom Kunden. Also beim Player wird das sozusagen in einem Dialog abgefragt oder irgendwie aus den Systeminformationen abgefragt. Und dann wird zum Zeitpunkt des Aufrufs eben hier aus dem Switch-Statement die erste passende Version ausgewählt und diese Datei eben je nachdem Datei 1 bis 4 tatsächlich abgespielt. Also ein ganz einfaches Beispiel für eine Technologie, die das unterstützt. Und was Ähnliches gibt es in vielen anderen Systemen, nur das Proprietär ist natürlich auch. Jetzt waren das reine Videoströme. In Wirklichkeit haben wir natürlich sehr oft kompliziertere Dinge. Wir haben einen Videostrom und einen Audiostrom, wir haben vielleicht Untertitel, wir haben Grafiken, Links, also Werbung quasi oder Zusatzinformationen, die letztlich dann zu so einem Gesamtbild angeordnet wird, also wie gesagt mit irgendwie einem Börsenticker und einem Werbebanner oder so kann das einfach bloß notwendig sein, um ein finanzierbares Angebot bereitzustellen. Bei einer Lernsoftware kann es sein, dass man wirklich eben zwei verschiedene Bereiche hat, irgendwie einen Animationsbereich, einen Videobereich, Textbereich. Das heißt, wir haben im Prinzip sowas wie Verbundmedien und brauchen möglicherweise dann auch geeignete Technologien, die uns helfen, jetzt diesen Screen da zusammenzubauen. Auch da ist eine Entwurfsentscheidung, wenn ich so ein Angebot mache, was nehme ich denn? Smile war eine Technologie, die genau dafür gedacht war, die also auch im Real Player dementsprechend unterstützt wird. Aber wie gesagt, sowohl das Smile als auch der Real Player fangen an, irgendwie an Bedeutung, ja, nicht bloß an Bedeutung zu verlieren, sondern aus dem Markt zu verschwinden. Eine zweite Technologie, die interessant ist, ist MPEG-4, das das zum gewissen Grad erlaubt, weil Sie Text zum Beispiel auf einem eigenen Track haben können. Das ist durchaus hochaktuell. Ich habe jetzt mich nicht getraut, weiterzuschreiben. Ich sage es einfach mündlich, was derzeit der Stand ist natürlich. In ganz vielen Stellen wird Flash an der Stelle benutzt, dass man eben letztlich eine kleine Flash-Anwendung hat, in die das Video eingebettet ist und die alle diese Rahmen und so weiter drumherum macht. Das ist allerdings auch so ein bisschen an der Kippe, weil bestimmte Hersteller auf bestimmten portablen Geräten das Flash nicht unterstützen. Dementsprechend ist HTML natürlich auch eine HTML und JavaScript eine Überlegung, insbesondere mit HTML5, wo wir eine vernünftige Videounterstützung haben. Also wenn Sie so ein Angebot aufbauen wollen, dann gibt es, wie gesagt, so eine ganze Reihe von Entscheidungen, die man sich da vorweg mal überlegen muss, die aber dann weitreichend sind, weil Sie brauchen natürlich jetzt, wenn Sie große Mengen Video haben, nicht bloß irgendwie einmal umkodieren, sondern Sie müssen ja in großer Masse umkodieren, und wenn Sie alles irgendwie in einem Format mehr brauchen, dann kostet das eine Menge Rechenzeit, kostet Geld, Speicherplatz und so weiter, letztlich eben Geld. Und genauso, wenn Sie jetzt sagen, wir machen das mit Flash und damit irgendwie den iPad als Endgerät ausschließen, das ist natürlich eine Entscheidung, die man sich gut überlegen muss. Insofern gibt es hier also so im Design, im Entwurf solcher Systeme, im Systems Engineering, wie man sagt, einen relativ großen Bereich, in dem Ingenieure so ein bisschen auch mit Betriebswirten und den Marktforschern so zusammenarbeiten müssen, um das Richtige, die richtigen Entscheidungen an der Stelle zu treffen. Ja, wenn Sie jetzt zusammengesetzte Medien anschauen, dann ist natürlich auch noch die Frage, wie werden die zusammengesetzt? Oder wenn man zum Beispiel dieses Repurposing anschaut, dass wir aus einem Medium eine andere Version für einen anderen Zweck erzeugen, was weiß ich, aus einem Videostrom zum Beispiel eine Bildgalerie mit einer Übersicht für die Videos, mit so Posterbildern aus den Videos. Da haben wir so grundsätzlich immer die Frage, geht das denn manuell oder automatisch? Und manuell ist natürlich immer das bessere Ergebnis, aber entsprechend natürlich sehr, sehr teuer. Und das Ziel sollte natürlich im Prinzip sein, das automatisch zu schaffen, wobei das natürlich eine Menge voraussetzt. Letztlich kommen wir jetzt wieder an die Stelle zurück. Wir sind jetzt dabei, sozusagen auf der Basis von Streaming-Technologien uns zu überlegen, wie funktioniert denn der Aufbau von einem richtigen kommerziellen Angebot? Und man sieht an der Stelle, das hängt ganz stark an Metadaten. Wenn ich zum Beispiel weiß, was die Schlüsselszenen von einem Video sind, dann kann ich mir da die entsprechenden Bilder rausholen oder zufällig auch eins davon rausholen und das als Posterbild benutzen beim Repurposing. Und ich habe hier ein bisschen Literatur angegeben. The future in digital media computing is Meta, sagt der Herr Nack, was im Prinzip schon richtig ist. Metadaten zu haben, hilft in allen diesen Situationen. Je detaillierter die sind, wenn Sie an die Spielereien denken bei MPEG 7, wo man genau weiß, was auf einem Bild drauf ist, umso leichter ist es natürlich, jetzt hier automatisierte Prozesse zu machen. Ich habe jetzt mal so ein bisschen in die Literatur, möchte ich mal so ein bisschen wenigstens reindeuten, die es da gibt, um zu zeigen, dass es da auch Bereiche gibt, die weit aus dem rausgehen, was man jetzt so rein technisch mit irgendwelchen Formaten und so kennt. Nämlich einfach die Frage, wie kann ich denn überhaupt die Struktur von so einem zusammengesetzten Medienobjekt darstellen? MPEG 7 war eine Antwort, die aber extrem ins Detail geht. Ein Problem ist tatsächlich, sozusagen eine Grammatik für zum Beispiel ein Stück Video zu finden. Also rauszufinden, wo ist denn hier eine Einleitung, wo ist das Hauptstück, vielleicht sind das einzelne Segmente, die jeweils, was weiß ich, so eine Nachrichtensendung oder so, die jeweils ganz verschiedenen Charakter haben, die zu identifizieren. Und der Bereich, sozusagen erstens eine Sprache zu haben, in der man sowas beschreiben kann, die vielleicht nicht gleich ganz so technisch ist wie das MPEG 7, das er dann an irgendeiner Stelle einfach bloß auf Semantic Web verweist. Das ist durchaus ein interessantes Thema. Also zum Beispiel hier ein Artikel über eine Iconic Language for Video Representation. Und vielleicht bloß mal ein bisschen Versuch reinzutauchen, was Leute versuchen, auch in der Forschung dazu machen. Uns interessieren ja zum Beispiel Bilder oder Sequenzen, die entweder aus einem ganzen Film raus interessant sind anzuzeigen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Werbeclip machen will für einen längeren Film oder wenn ich ein Standbild auswählen will. Oder ich habe ein ganzes Sortiment von Filmen und suche das raus, von dem ich sozusagen den Trailer anzeigen will. Das sind ja alles Dinge, die zu automatisieren überhaupt nicht trivial sind. Und ohne jetzt diese Formel im Detail zu erklären, diese Paceflow-Function, die aus dem Artikel hier ist, den ich da zitiere, es ist zumindest nicht völlig ausgeschlossen, mathematische Verfahren zu finden, mit denen man aus solchen Eigenschaften wie zum Beispiel, wie lang ist die Einstellung, wie viel Bewegung ist darauf und wie groß sind zum Beispiel die Standardabweichungen dieser Parameter, wie man daraus sozusagen erkennen kann, kann man sich ja vorstellen, wir haben ja zum Beispiel eine sehr lange Einstellung, in der ein Objekt sich fast nicht bewegt. Das könnte so zum Beispiel irgendwie ein Nachrichtensprecher sein, der da eine ganze Zeit lang einfach bloß was erzählt. Das ist vermutlich recht ungeeignet, um das sozusagen als Sample rauszuziehen, als Beispiel. Wenn ich aber jetzt eine kurze Einstellung habe, in der sich tatsächlich sehr deutlich was bewegt, dann kann das natürlich interessanter sein, da irgendwie Handlung drin ist. Und wie gesagt, so ein bisschen mit Statistik, also mit den Zwischenwerten, Mittelwerten und der Standardabweichung, kann man sich schon vorstellen, dass man Algorithmen bauen kann, die zumindest eine Annäherung an diese Auswahl treffen. Vielleicht muss man dann am Schluss manuell immer noch sagen, das sind die vier Kandidaten und den nehme ich davon. Aber das kann immer noch enorm viel sparen dazu, dass man durch den ganzen Film durchblättern muss sozusagen und schauen, wo das wirklich die richtige Stelle ist. Das geht noch ein kleines Stück weiter, dass man nun wirklich versucht, semantische Struktur sozusagen auf ein Stück Film draufzulegen, indem man eben solche Dinge wie zum Beispiel den Rhythmus der Einstellungen oder auch den Grundton des Ganzen, was aus der Farbstimmung oder der Beleuchtung rauskommt, wie hell oder dunkel ist das, wie warm oder kalt sind die Farben, man damit sozusagen das Ganze versuchen kann, semantisch ein bisschen stärker einzuordnen. Ich will da jetzt nicht weitergehen, weil das wirklich, wie gesagt, ausgesprochene spekulative Fragen sind und natürlich auch heuristische Algorithmen, die keine so ganz realistischen, ganz konkreten, scharfen Ergebnisse liefern. Aber so die grundsätzliche Richtung, denke ich, ist schon interessant, dass es hier noch einen weiten Bereich gibt, wenn man sich überlegt, welche Massen an Multimedia-Daten entstehen, die automatisiert irgendwie in irgendwelche Ausspielsysteme eingespeist werden, wo man da sehr viel über die Semantik verstehen muss. Letztlich wird nichts helfen, also das natürlich nochmal manuell anzuschauen. Also ein Beispiel, wo das zum Beispiel extrem gefährlich ist, ist bei solchen Nachrichten, Multimedia-Nachrichtenangeboten, welche Anzeigen sie platzieren. Also das kann natürlich extrem gefährlich sein, wenn das alles so vollautomatisch ist. Na, Google Ads wählt irgendwelche Anzeigen aus und sie haben die Nachrichten, diese Anzeigen sind irgendwie auch extern bestimmt. Da ist halt irgendwo ein schlimmes Erdbeben oder so. Und wenn zum Beispiel der Inhalt eben irgendwie ein schlimmes Erdbeben ist und dabei irgendwie eine total fröhliche, lächerliche Anzeige über irgendwie irgendeine Spielshow, dann wird das mit Sicherheit irgendwo einen Konflikt geben, vielleicht auch Ärger geben bei den Zuschauern oder zumindest vielleicht dazu führen, dass man Zuschauer verliert. Das heißt, es ist nicht ganz so trivial, den Inhalt und also die Semantik wirklich des Inhalts in so einem Verbundangebot wirklich gut unter Kontrolle zu halten. Ja, das waren jetzt so ein bisschen verschiedene Aspekte von der Technik bis hin zur Semantik, wie so ein Angebot denn zusammengebaut wird. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wer macht denn was eigentlich? Das ist jetzt so ein bisschen eine betriebswirtschaftliche Frage fast. Was ist denn die Produktionskette? Ein sehr simple Abfolge sozusagen dessen, was da zu tun ist, habe ich hier von der Linda Hardman aufgeschrieben. Das versucht das nochmal zu organisieren. Also man muss sich natürlich zuerst mal überlegen, was man überhaupt haben will. Man muss das Material aufnehmen, muss es archivieren, muss Metadaten erzeugen, muss das richtige Material dann irgendwann finden, muss es so zusammenbauen, dass man was zu sagen hat damit, dass es irgendeine Aussage hat, muss das Ganze organisieren, indem zum Beispiel die richtigen Formate bereitgestellt werden, muss es dann eben wirklich bereitstellen, dass man es findet und dann zum Schluss wirklich zum Abruf bereitgestellt werden und wirklich eben verbreitet. Also das sind die Aufgaben, um die es geht. Und wir haben ja schon so eine Delivery Chain uns schon mal angeschaut, von Capture bis Viewing. Und dort gibt man einen zentralen Bereich, der uns interessiert, natürlich Speichern und Streaming. Und nicht zu vergessen ist, dass in dem Bereich Speicherangebot sozusagen, wir müssen also irgendwelche Server bereitstellen, die Informationen über das Web bereitstellen, dass dann natürlich auch fast immer ein Webserver mit beteiligt ist oder ein äquivalentes System, das eben zunächst mal ja, Navigationsinformation, Überblicksinformation, Textinformation bereitstellt, nicht bloß die reinen Multimedia-Daten. Was sind die einzelnen Systeme, die da beteiligt sind? Also bei Capture kann man sich das ganz gut vorstellen, was das ist. Das sind natürlich Kameras letztlich und irgendwelche vielleicht auch relativ mobile Geräte, die das aufzeichnen. Encoding bedeutet, dass es Encoding Stations heißt, das sind normalerweise schon relativ leistungsfähige Geräte, weil Video Encoding ein sehr aufwendiges Verfahren ist. Das heißt, da haben sie es mit starken Workstations oder größeren Servern zu tun, oft auch wirklich mit ganzen Grids von Servern, die eine Menge Leistung zur Verfügung stellen, weil das, gerade wenn sie innerhalb kurzer Zeit die Codierung bereitstellen wollen, ist das gar nicht so einfach. Also wir haben mal mit Apple zusammen so ein Konzept entwickelt, zum Beispiel hier für die LMU, das dann letztlich aus Kostengründen nicht zum Einsatz kam. Da war die Idee, jeder Hörsaal hat irgendwie eine Kamera und jede Vorlesung wird zunächst mal, wenn der Dozent zustimmt, automatisch aufgezeichnet. Da braucht er eigentlich nichts tun, außer entweder einen Knopf drücken oder es geht sogar irgendwie vollautomatisch gescheduled. Und die Aufzeichnung wird dann in verschiedene Formate kodiert und übers Netz dann bereitgestellt, ohne dass jetzt ein Mensch noch eingreifen muss. Und allein die Rechenleistung, wenn man das mal hochrechnet, bei der LMU, alle diese Videoströme, die Rechenleistung, die man da braucht, da kam eben ein sehr beeindruckendes Rechenzentrum zustande, das allein an Servern für das Codieren, weil das eben ein sehr, sehr aufwendiger Prozess ist und man ja vielleicht die Videos nicht irgendwie nach Tagen erst haben will, sondern irgendwie im Bereich von einer Stunde oder zwei Stunden. Also da ist viel Rechenleistung nötig. Bei den Media Archive Servers ist das Gegenteil, da brauchen sie ganz viel Speicherplatz, und zwar richtig viel Speicherplatz. Also Video ist ganz schrecklich im Auffressen von Speicherkapazitäten. Sie müssen natürlich, wenn Sie den Zugang dazu organisieren, daran denken, dass jetzt nicht ein kleiner Webserver die möglicherweise die Lösung ist, sondern dass Sie ja vielleicht sehr viele Kunden haben, gerade wenn Sie mal Angebote haben, die irgendwie einschlagen, dann müssen Sie für Antwortzeiten auch bei sehr hohen Anfrageraten garantieren. Das heißt, Sie haben möglicherweise mehrere Server, die hinter einer Adresse sich verstecken und die letztlich Load Balancing betreiben, das der momentan am wenigsten zu tun hat, die Aufgabe dann übernimmt. Und wir haben ja schon mal gesagt, dass Streaming und Distribution nicht so trivial ist, weil da möglicherweise ein ganzes Content Delivery Network beteiligt ist. Das heißt, sie haben nicht einen Streaming-Server, sondern Replikas von dem zum Beispiel in verschiedenen geografischen Regionen oder Netzen von Service-Providern. Also auch da wieder eine Menge Entwurfsentscheidungen für das Design von so einem Gesamtsystem, die von verschiedenen Faktoren abhängen, zum Beispiel: Wie groß wird denn unser Geschäft sein? Ist es jetzt einfach irgendwie was für Heimanwender und nur ganz wenige, die das mal ab und zu abrufen? Schaut es natürlich ganz anders aus, wenn ich jetzt so eine Universität habe, wo Tausende von Studenten zugreifen, haben wir was komplett anderes. Die Verfügbarkeit ist natürlich auch wichtig. Bei den Studenten kann man vielleicht sagen, ist die Verfügbarkeit, wenn es mal nicht da ist, nicht ganz so dramatisch, weil die vielleicht eine Stunde später nochmal nachschauen. Wenn das Ganze ein Nachrichtendienst ist, dann muss die Verfügbarkeit viel höher sein. Und vielleicht, wenn es aktuelle Informationen in einer Katastrophensituation auf der Art verbreitet werden sollen, wo man den Leuten irgendwelche Hinweise gibt, wie sie sich retten können oder so, dann muss die Verfügbarkeit viel, viel höher sein. Das heißt, es hängt sehr stark davon ab, welches Modell Sie sozusagen dahinter haben. Dann ist es heutzutage natürlich so, dass man nicht hergeht und sowas alleine macht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie so ein Angebot aufbauen, eine Allianz eigentlich oft aus verschiedensten Unternehmen haben, die sich entweder zusammentun oder um gemeinsam irgendwas zu erreichen und einen Vertrag untereinander schließen oder wo Sie einfach Dienstleistungen von jemand kaufen. Ich habe jetzt mal so ein paar Beispiele von Unternehmen oder Organisationen eingezeichnet in diese Kette, die es einfach gibt und die Dinge bereitstellen, die bloß einen Ausschnitt aus der Kette machen. Also zum Beispiel ein Encoding Service Provider ist, was das durchaus sehr guten Sinn macht und auch auf dem Markt verfügbar ist. Das heißt, sie geben dem quasi das Video und der liefert ihnen die entsprechenden codierten Versionen davon. Macht natürlich vor allem Sinn, wenn sie ein bisschen Zeit haben, um das zu codieren, aber auch in Online und mit Zeitbegrenzungen ist das denkbar, wenn Sie eben die entsprechenden breiten Kanäle, hohen Bitraten zu dem hin haben. Dann kann jemand ein bisschen mehr sozusagen noch umfassen und kann die ganze Content Distribution und zwar auf der Quellseite bereitstellen, also ein System bereitstellen, das uns hilft, die Materialien zu organisieren, die Quellen, die entstehen und letztlich an die entsprechenden Server zu bringen. Das ist quasi so das Backoffice für so ein System, das da organisiert wird. Hat also zum Beispiel die, wenn man sich überlegt, die ARD zum Beispiel ein sehr großes Problem, dass eben an vielen Stellen Content produziert wird und dann für zentrale Nachrichtensendungen zum Beispiel, deren zusammengeführt werden muss. Da gab es inzwischen, ist das vermutlich nicht mehr relevanter, oder gab es zum Beispiel ein ganz aufwendiges System, das an die Telekom outgesourced wurde, das ist ein ARD-Stern, wo sozusagen über breitbandige Verbindungen die Inhalte zusammengeführt wurden, der Landessendeanstalten. Das wäre so ein Content Distribution Service Provider. Dann gibt es natürlich die Hosting Service Provider, das ist nichts so Unbekanntes, also so Organisationen à la Strato und Konsorten, die Speicher und natürlich auch Streaming-Möglichkeiten anbieten. Und auf der Client-Seite sozusagen zum Kunden hin gibt es natürlich auch Content Distribution Service Provider und die sind oft identisch mit einem Internet Service Provider noch, die Content Delivery Networks betreiben, also Akamai und Konsorten oder eben große ISPs, T-Online und ähnliche. Das wären jetzt Firmen, die sozusagen dann die Verantwortung übernehmen können, dass das zum Client raus, vom Server zum Client raus, flüssig geht. Ich habe diese Transkodierung ja vorher schon angesprochen. Das wäre jetzt mal ein Beispiel für ein Produkt in dem Bereich, bloß dass man nicht jetzt so rein abstrakt redet. Vielleicht, ich stelle da ein paar so Produkte auch vor, wo man sagt, die kennt man vielleicht im Alltag nicht ganz so. Das wäre die Flip Factory von Telestream. Die erlaubt einem das Automatisieren von Transcoding-Prozessen. Also ich habe hier drei Beispiele. Nehmen wir mal einen Fernsehsender, der strahlt 8 Stunden am Tag sein Programm aus, möchte das Ganze aber übers Web verbreiten. Das heißt, was braucht der? Der braucht einerseits ein Repurposing, das heißt, er muss diesen Strom in Stückchen einteilen, die Sendungen zum Beispiel entspricht oder irgendwelchen anderen semantisch sinnvollen Einheiten. Die Information ist typischerweise da, wann man hat ja einen Program Guide und ähnliches, also das heißt, man weiß, wann, wo die Schnittstellen sind, also die Einschnitte im Programm sind. Und man will das als Video on Demand auf einem Server zur Verfügung stellen. Das kann man automatisieren natürlich. Dann wird live natürlich mitgeschnitten, sonst haben wir das mal überhaupt nicht kodiert. Und immer wenn so eine Programmeinheit zu Ende ist, werden möglicherweise mehrere verschiedene Bitraten erzeugt. Und natürlich muss parallel, während das läuft, natürlich auch eine Version, wenn wir so einen Simulcast haben, erzeugt werden. Ein Beispiel, wo man, was Telestream als Anwendungsfall nennt, wo man ihre Software einsetzen kann, das entsprechend konfigurieren und die das entsprechend macht. Flipping on Demand wäre so ein Fall, dass jemand ein Medienarchiv bereitstellt von Informationen, die aber nur selten abgerufen werden. Das heißt, das ist irgendein Kanal, ein Spartenkanal, was weiß ich, irgendwie ein hochspezialisiertes Sportfernsehen für Segler oder Billardspieler oder was auch immer, wo es keine so ganz großen Kundenkreise gibt, der hält die Informationen dann auf einem Server, die er dort vielleicht ausgestrahlt hat, auf jeden Fall produziert hat. Und erst wenn eine Anfrage kommt, werden die sinnvollerweise transkodiert und ausgestrahlt, weil die alle in allen Formaten bereitzuhalten, wenn manche davon möglicherweise überhaupt nicht abgerufen werden, wäre nicht ökonomisch. Und was natürlich zum Beispiel auch passieren kann an der Stelle, wo man jetzt nun individuell für jemanden den Strom erzeugt, ist, dass man zum Beispiel Wasserzeichen dort mit reintut, um sicherzustellen, dass irgendwelche Urheberrechte entsprechend gewahrt bleiben. Das ist jetzt ein Beispiel an der Stelle, um nochmal darauf hinzuweisen, dass die DRM-Fragen natürlich auch eine Rolle spielen. Ja, oder was ganz anderes, Verteildienst für digitale Zusammenarbeit in einem Unternehmen. Es wird zum Beispiel ein neuer Werbeclip produziert und der soll zunächst mal mit Experten diskutiert werden, weltweit. Zum Beispiel die Frage, wie der jeweils auf den Heimatmärkten, wo die Landesvertretungen sind, wie der da ankommt, ob es da irgendwelche Stellen gibt, die irgendwie anstößig oder nicht, einfach nicht verständlich sind der jeweiligen Kultur oder der Situation des Unternehmens in dem entsprechenden Markt. Das heißt, wir haben irgendwie 100 Clients, die aber ganz verschiedene Situationen haben, die also vielleicht ganz verschiedene Geräte haben, die ganz verschieden gut angebunden sind. Wenn das eine irgendwo in einer ganz entlegenen Gegend ist, kann es schwierig sein, dort die volle Bandbreite hinzukriegen. Und dementsprechend ist das auch eine Dienstleistung, die nun so also ein System bereitstellt, dass man nur einen das einmal konfiguriert, weil man ja weiß, welche Clients habe ich, mit welchen Anforderungen und dann dieser Clip sozusagen für alle, die übertragen werden, der entsprechenden Qualität, die brauchen. Und dann kann man zum Beispiel, nächstes Thema ja dann, eine Telekonferenz machen und darüber sprechen, wenn die das alle haben. Also doch letztlich, was ich versuche klarzumachen, so ein ziemlich komplexes Gebilde, in dem Engineering, wirklich Ingenieursleistung gefragt ist. Das ist gar nicht so viel anders, wie eine Maschine zu bauen. Es ist aber eben eine Dienstleistung aus sozusagen diesen Elementen digitaler Medienverarbeitung, die man da zusammenbaut. Ja, und das letzte Thema, das ich bei diesem Content Production and Management ansprechen wollte, ist eben das Management, also das Verwalten von Medien. Das ist zunächst mal eigentlich klar, dass man sowas braucht. Das heißt hier schon Media Asset Management, weil das so eine Frage ist, was man denn tatsächlich davon hat, dass man so ein Stück Medium hat oder ob man weiß, was man denn eigentlich hat. Das hier ist so ein bisschen eine philosophische Überlegung, die aus dem, ich gehe vielleicht nochmal schnell zurück, aus dem Buch von Gregory Dimitriadis über Streaming Media stammt. Ein bisschen Versuch sozusagen damit zu verstehen, was haben wir denn überhaupt? Wir haben ja im Prinzip nichts anderes als ziemlich große Mengen von Bits irgendwie. Das kann man jetzt irgendwie vorher nur sagen, das ist ein Signal und dann sind es Daten, aber letztlich haben wir irgendwie mal gespeicherte Bits, da was uns interessant wird. Die werden irgendwie organisiert, dann ist das sowas wie Information. Wenn ich eine Struktur da drin erkennen kann, insbesondere das mit einem Begriffssystem verbinden kann, also irgendwelche Muster erkennen, dann nennt man das Wissen und da sind wir schon beim Wissensmanagement, das ist ja auch ein Begriff, der an der Stelle eine Rolle spielt. Man könnte, und das ist jetzt Dimitriades Vorstellung, man könnte sich vorstellen, dass man das noch weiter organisiert, indem man zum Beispiel Zusammenhänge zu Arbeitsabläufen herstellt, indem man das berühmte Know-how hat, nicht bloß das Wissen sozusagen, was alles da ist, sondern wie ich das verändern könnte. Da hat er jetzt mal Wisdom dafür gesagt, das ist so eine Meta-Information, was mit dem Wissen anfangen kann. Und letztlich ist es irgendwie auch bekannt, dass wenn man alles weiß, dass man dann eigentlich die ganzen Daten auch nicht mehr braucht. Aber dann sind wir aus dem Bereich wieder draußen, der für uns interessant ist. Für uns ist also gerade dieser Bereich, Bits in Wissen zu organisieren und Meta-Informationen über dieses Wissen so viel wie möglich zu haben, das ist diese Interpretation. Und was wir Content nennen, ist tatsächlich nicht jetzt einfach diese Bits und vielleicht auch gar nicht mal die einzelnen Punkte in so einem Netzwerk von Begriffen aus dem Semantic Web, in so einer Ontologie, wo was angebunden ist, sondern ist tatsächlich ein kreativer Prozess, der aus allen diesen Informationsebenen sozusagen das erkennt, was wichtig ist, was tatsächlich für einen bestimmten Zweck dann einen gewissen Effekt haben kann. Das ist der Inhalt. Sie können also ganz viel Videoarchivmaterial haben, wenn Sie im entscheidenden Moment, wenn jetzt irgendeine aktuelle Nachricht ist, genau den Videoclip finden, der das perfekt illustriert, dann haben Sie eine extrem gute Chance, damit Aufmerksamkeit zu erwecken. Den muss man aber eben, wie gesagt, zuerst mal finden und das ist schwer vorstellbar, dass das rein durch Konstruktion von Wissen geht, sondern es ist tatsächlich ein kreativer Prozess. Was auch natürlich bei allem philosophischen Überlegungen ganz wesentlich ist, ist, dass ich diese Medien irgendwie auch dazu verwenden will, nicht bloß Aufmerksamkeit zu erwecken, sondern wirklich Return on Investment zu haben. Das heißt, ich brauche Geschäftsmodelle und die Geschäftsmodelle funktionieren im Wesentlichen bei Video und Multimedia auf diesen vier Wegen. Das Allerwichtigste derzeit ist Advertising, also Anzeigen dazu zu schalten. Das Zweite ist wirklich beim Abruf Geld zu verlangen, was nur begrenzt funktioniert, aber denkbar ist. Also man muss dann wirklich einfach zahlen. Was sie häufig haben, ist Subscription. Das heißt, man hat zum Beispiel ein Bündel mit irgendeinem Netzzugang oder auch als einzelnes Abo hat man Zugang zu einem bestimmten System. Und das Letzte, damit kriegen sie also auch ihr Geld sozusagen. Das Letzte ist Syndication. Das heißt, ich verkaufe meine Inhalte weiter, dass die irgendwo in ein anderes Angebot eingebunden werden. Ja, und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir also ganz große Mengen an Videodaten zunächst mal haben und verschiedene Formen, wie man das vermarkten kann und auch irgendwie verschiedene Grade, wo das tatsächlich von Bedeutung ist für die Kundschaft, also wo man sozusagen sieht, da trifft man genau ein Bedürfnis, an anderen Stellen nicht. Und deswegen spricht man bei solchen Systemen, wie die jetzt sowas, so Video verwalten, nicht so bloß von einem Multimedia Archive oder sowas oder Video Management System oder sowas, sondern von einem Digital Asset Management. Also Media Assets bedeutet so, das ist auch ein Wort, das schwierig im Deutschen wiederzugeben ist. Das ist also ein Objekt von einem gewissen Wert. Also ein Asset bedeutet, ich habe was, das was wert ist. Und es geht eigentlich darum zu verstehen, was sind sozusagen die wertvollen Teile meiner Medien und die nach Wert irgendwie auch zugreifbar zu machen. Und insbesondere gibt es da natürlich, das sind bloß Begriffe, Digital Asset Management, natürlich interessieren uns nur die digitalen. Dort ist eine Spezialversion davon, das Media Asset Management, und manchmal spricht man auch von Rich Media Asset Management, also wenn es um Video und interaktive Medien geht. Ja, da gibt es tatsächlich eine ganz große Bandbreite von Firmen, die sich in dem Geschäft Media Asset Management tummeln. Das sind große Hersteller, insbesondere die Speichersystemhersteller, EMC zum Beispiel. IBM hat da eine Zeit dran gearbeitet, aber auch wirklich relativ spezialisierte kleine Firmen sind da aktiv. Die wollen solche Dinge bereitstellen wie ein Werkzeug, das nicht bloß archiviert, sondern dass das mit Arbeitsabläufen integriert, also mit den Workflow-Beschreibungen integriert und natürlich mit den medienverarbeitenden Lösungen und auch mit Lösungen, die jetzt den Inhalt einbinden, also zum Beispiel Content Management für Webseiten oder Syndication-Lösungen, die das in andere Systeme weitergeben. Ein Beispiel dafür wäre das OpenText Artesia. Das war also eine kleine Firma Artesia, die wohl in OpenText dann aufgegangen ist. Bloß mal zu sehen, was da so an Funktionen drin ist. Natürlich gibt es so etwas wie Import. Das heißt, ich habe Import-Tools, wo ich die Medien herbekommen kann, wobei die ganz verschieden sein können. Ich kann zum Beispiel irgendwelche Folder überwachen, in die irgendjemand über FTP oder indem man bloß einen Memory-Stick da anschließt und das rüber kopiert, in den jemand Daten reintut und die dann sozusagen reingesaugt werden in das System. E-Mail-Adressen, wo Daten reinkommen, zum Beispiel Bilder. Dann habe ich natürlich den Speicherbereich, das ist nicht so interessant. Dann habe ich eine komplette Abdeckung des Workflows, der Arbeitsvorgänge. Das heißt, ich habe Gruppen von Leuten, die ich definieren kann, Rollen von Teammitgliedern, die jeweils eine bestimmte Aufgabe haben, also zum Beispiel Metadaten zu erzeugen, zum Beispiel das Endprodukt, das rausgeht, auf den Server nochmal grob gegenzuchecken, ob da irgendwelche schweren Probleme damit sind. Solche Dinge, also Qualitätssicherung. Ich kann da natürlich auch Projekte schaffen, wo ich diese Leute verschiedene Rollen zusammenbinden kann. Und wenn ich jetzt ein Teilnehmer an so einem Team bin, dann kann ich mich dort wirklich an einem Arbeitsplatz hier einloggen und kriege sozusagen meine individuelle Sicht auf das Ganze. Also was ist mein Job, was ist jetzt zum Beispiel an Medien neu reingekommen, die ich zu bewerten habe, ob sie jetzt für uns relevant sind oder nicht, von denen ich einen relevanten Ausschnitt zu definieren habe, von denen ich eine Qualitätssicherung zu machen habe, was auch immer. Dann gibt es natürlich den nächsthöheren Blick auf den Workflow, dass man eben als Manager nun verschiedene Mitglieder an so einer Arbeitsgruppe hat und deren Status schaut, wo sind die Assets, was ist passiert, wo ist möglicherweise Überlast, wo muss ich irgendwie noch jemand dran setzen, dass das hilft, oder wo ist jemand total gelangweilt, dem man noch einen neuen Job geben kann. Das heißt, diese Übersicht kann man schaffen. Und dann gibt es natürlich noch die Sicht auf die Assets selber, wo man sagt, was ist jetzt dieses Medienobjekt und wie ist das eigentlich in diese gesamte Verarbeitung eingebunden? Also wo ist es denn überhaupt verwendet worden? Wer hat das verwendet und für welchen Zweck hat das benutzt? Also ist es denn in ein Online-Angebot gegangen? Ist es über Syndikation an jemand anders weitergegangen und so weiter? Diese Informationen werden dort als Geschichte sozusagen aufgezeichnet. Also auch wieder ein Beispiel dafür, dass es eben einen großen Markt an spezialisierten Systemen gibt, die durchaus guten Sinn machen, wenn man eben Multimedia-Angebote im Netz macht, von denen man vielleicht so zunächst mal gar nicht ahnt, dass es da überhaupt einen Markt gibt. Also Sie können bei Artesia auch ein bisschen nachlesen. Die haben zum Beispiel ein Paper im Netz, ein White Paper über Enterprise Digital Asset Management, wo sie zum Teil keine so ganz tiefgreifenden Aussagen drin haben. Zum Beispiel das Wesentliche für ein Asset wäre, dass es eben ein Asset ist. Das ist nicht ganz so banal, wie es klingt, weil ein digitales Asset ist eben nicht bloß einfach irgendwelche Daten, wie gesagt, sondern es muss was sein, das Bedeutung hat, das wichtig ist, mit dem man letztlich Geld verdienen kann. Ja, und jetzt bloß, um aus dem Paper nochmal zu zitieren, dass man sieht, dass alles das, was wir uns angeschaut haben, da natürlich reinspielt, warum ich das auch in die Vorlesung eingebaut habe. Metadaten sind ganz wesentlich beim Asset Management und natürlich auch Rechte und Permissions, weil was darf ich damit machen, welche Rechte habe ich denn, um dieses Stück weiterzugeben, auch wenn das, in dem Fall brauche ich gar nicht unbedingt das mit Rechtemanagement zu kontrollieren, das kann ja bloß für einen internen Workflow, man muss bloß mal wissen, was sind denn die Rechte, die auf diesem Stück Video sind, gibt es da einen Urheber, an dem man sich halten muss, bei dem man die Genehmigung einholen muss, was darf ich damit, habe ich ein Einbettungsrecht oder muss ich es unverändert ausstrahlen, darf ich es kürzen, darf ich schneiden, das sind ja alles Sachen, die man zum Beispiel in so einer Rechtemanagementsprache beschreiben kann und das macht natürlich an der Stelle im Asset Management wieder sehr, sehr guten Sinn. Das heißt, Sie haben um so ein Asset rum eine ganze Menge Dinge, Metadaten, was sind denn sozusagen, was ist das Vokabular, das verwendet wird, worauf verweist es? Metadaten im Sinn von, was hier Fielded Model heißt, also Autor, Erzeugungsdatum und so weiter, die Rechte und das Objekt selber, das dann irgendwo auf dem Speicher steht. Also das ist ein relativ doch komplex zusammengesetztes Gebilde, dann so ein Asset. Okay, da kann man natürlich jetzt lange noch weiter philosophieren. Ich möchte das jetzt aber auch nicht zu weit strapazieren. Es soll bloß noch so ein bisschen das Ganze abrunden und vielleicht so einen Eindruck geben, dass es so auch ganze Berufsbilder gibt von sozusagen Systemingenieuren, die einerseits schon was verstehen müssen von betriebswirtschaftlichen Vorgängen und vom Marketing, die andererseits aber eben auch die ganzen technischen Details verstehen müssen, bis runter, was sind denn irgendwelche Bitraten, Auflösungen, Standardformate, die es gibt. Und da ist, denke ich, ja, gerade für dieses Berufsbild ist ein Medieninformatiker natürlich auch irgendwie eine ganz, ganz geeignete Vorbildung sozusagen. Ich mache jetzt an der Stelle natürlich die Pause, weil ein neues Kapitel kommt. 10 Minuten hat man immer Pause, das heißt, ich mache um 20 nach 11 auf der Uhr da oben weiter, 10 vor halb. Und da geht es natürlich nicht mehr um Asset Management, sondern geht in den Teil 4 rein, die Konferenzen. Also bis in 10 Minuten.